du musst es bei uns zu Hause immer sagen, wann bist du zurück?
Und das darf nichts mit Musik zu tun haben.
Und ey, wenn du da hingehst, dann sind da voll viele Frauen, da gibt's Alkohol und dann, das ist nicht gut, wir sind Muslime, bla bla bla. Shit. Wie soll ich jetzt da hin? Und dann gab's schon Tricks, wie man auf irgendein Konzert geht und dann kommt man zurück und dann sagt man, man war im Kino. Und sagt dein Vater, im Kino wird nicht geraucht. Wo warst du?
Oh shit. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich? Mein heutiger Gast ist Usus Mango. Er ist Gründer und Teil von Rebel Comedy, einer Comedian-Gruppe, die in den letzten Jahren für sehr viel Furore gesorgt hat, weil sie die Welten miteinander verbunden hat. Zum einen Comedy, zum anderen aber auch das Gefühl, wie es ist, wenn man in diesem Land als Migrant aufwächst und groß wird. Und genau da ist auch die Basis, die uns zusammenbringt. Denn natürlich hat sein Leben auch viel mit Hip-Hop zu tun gehabt. Wie tief er wirklich da drin gesteckt hat, das erfahrt ihr hier in dieser neuen Folge von Was ist Rap für dich?
Was ist Rap für mich? Rap ist auf jeden Fall eine Begleitung, die Begleitung meiner Jugend. So. Das ist so nach Michael Jackson die zweite Musik, die man gehört hat. Und das war ein Flash und ich bin immer so, Gott sei Dank gibt's das noch. Gott sei Dank. Cool, dass ich noch irgendwo auf Play drücken kann und mir diese Emotion abholen kann. Das ist ewiger Begleiter. Natürlich hört man nicht nur Rap mit der Zeit, dann lernt man auf einmal die Samples kennen oder so, dann sagt man, hey, das ist ja auch eine coole Musikrichtung. Aber Rap war, ich glaube, zweite Liebe nach Basketball. Mhm. War auf jeden Fall Rap, so zweite Liebe.
Das gehört ja auch so ein bisschen zusammen, ne? Nicht wenige behaupten ja, dass es Basketball ein Element von Hip-Hop ist. Kannst du dich aber andersrum so ein bisschen daran erinnern, wann du das erste Mal und vor allen Dingen durch wen mit Rap in Kontakt gekommen bist?
Ich bin jüngst in der Familie von Vieren und natürlich die älteren Brüder sind immer die Leute, die den Stoff reinholen in die Familie. Und das war lustig, weil die haben erstmal so Sachen reingeholt wie Fantastische Vier,
ja,
und lassen das so laufen bei uns im Zimmer. Und da war jeder so einig, so, naja, ich fühl's nicht. und später, also Deutschrap hat bei mir lang gedauert.
Das ist aber ein total spannendes Phänomen, dass ich ganz, ganz oft höre, dass so Deutschrap ein schwieriger Einstiegspunkt war, sondern oft eher das Amerikanische gekommen ist.
Ja. Yeah. Also vor allen Dingen das Amerikanische kam so früh zu einer Zeit, wo du noch nicht die ganzen Lyrics verstanden hast. Das ist ganz gut eigentlich, ne? Wenn du das erste, was du hörst, ist Snoop Dogg. Das war bei mir das erste Doggy Style. Snoop Dogg. Davor habe ich noch Michael Jackson und so gehört. Aber das erste Rap-Ding war so Musikvideo von Snoop. What's My Name?
Ja, krass, ja. Ja, ja, das Fantastische Vier kurz vorher, zeitlich, stimmt schon. Und dann aber Snoop Dogg hat den Virus entwickelt? Oder wie würdest du das beschreiben, was das in dir ausgelöst hat?
Es gibt so zwei Situationen, wo ich noch ganz genau weiß, so, das würde man Flash nennen, oder es war auf jeden Fall so ein Adrenalinkick oder Euphorie oder was auch immer es war. Und das war einmal das Video von Snoop. Ich weiß nicht, wieso ich aufgestanden bin, aber ich bin im Wohnzimmer aufgestanden, dass es mich auch bewegt hat, im wahrsten Sinne. Und dann war das bei mir so, als wir klein waren, wir warten immer auf MTV Raps oder was auch immer. Dann läuft da ein Video und dann war die Mission, irgendwie an dieses Album zu kommen. Und dann war das irgendwie zu Karstadt gehen oder und so und dann in den die CD raussuchen und dann dort komplett anhören. In der Pause. Also nicht wieder zurückzukommen von der Schule, weil du die CD hast. So. Und der Typ kennt dich auch und sagt, ja, geh zu dem CD-Player, du kriegst diese fetten, durchgeschwitzten Kopfhörer, die andere schon anhatten, aber dir ist egal und du hörst es. Und das Zweite, was so richtig heftig war, war Mobb Deep, Shook Ones.
Ah, oh, krass.
Weil es gab kein Video. Und das Cover sah nur cool aus. Du warst ganz oberflächlich. Weißt du, du nimmst, das ist ein cooles Cover. Und habe ich das gehört und du skippst durch und ich glaube, Shook Ones kommt relativ spät auch auf dem Album.
Ja.
Und das hat mich auch, also mein Kollege, mit dem ich unterwegs war, der so, ey, du hast einen roten Kopf gerade. Das hat mich, also so ein richtiger Blutrausch hat sich dann nur von diesem Bass und von wie das Ding einsetzt. Und das war cool, weil du bist auf Sachen gestoßen durch dein Interesse und du wolltest immer mehr wissen. So. Und das war die erste Erinnerung. Also ich habe natürlich nach Doggy Style noch andere Sachen gehört und ich bin spät auf Mobb Deep gekommen. Aber so richtig, dass mich das umgehauen hat, war Shook Ones zufälligerweise auf Shook Ones stoßen.
Ja,
das ist krass.
Ja, vor allem, du hast ja beschrieben, dass das Cover so der Auslöser war, warum du dich mit etwas beschäftigt hast, was in der Zeit ja auf jeden Fall gang und gäbe war, weil es halt noch nicht eine große, keine Ahnung, Abteilung gab oder auch noch keine Streamingdienste, die dir das quasi per Algorithmus geliefert haben, sondern du musstest suchen.
Richtig.
Hast du denn das auch relativ schnell so wahrgenommen, dass es mehr ist als nur Musik? Also, dass da so sogar Kultur hintersteckt, Philosophie, eine ganze Lebenseinstellung. So, ist dir das irgendwann bewusst geworden?
Also, ich habe das vermittelt bekommen, das ist schwer zu erklären. Aber du hast halt in jedem Lied eine Einstellung rausgehört. Aus dem Cover siehst du, was tragen die Jungs dort? Wie alt sind die? Ey, die sind so alt wie ich, aber die sind schon so, die Stimme ist schon so tief von denen, die haben schon so eine Ausstrahlung über Mikro und du hast da, dadurch, dass die Älteren immer die Musik auch hatten, bin ich auch an Public Enemy und so rangekommen. Und bei Public Enemy war ganz klar so eine politische, jemand ist unterdrückt und wehrt sich. Das hat mich total abgeholt, auch wenn ich die Texte nicht unbedingt verstanden habe. Aber da hast du rausgehört, dass es ernst ist. So. Das war nicht unbedingt Entertainment-Musik wie Tribe Called Quest oder so, wo es ein bisschen blumiger ist wie De La Soul oder so, sondern diese Sachen war so voll ernst. Und dann hörst du das trotzdem und sagst dir, ey, worum geht's da? Und es hat mich immer abgeholt, wenn jemand, der unterdrückt ist, Kunst macht. Das berührt mich bis heute noch. Mich interessiert nicht so sehr so dieses Farbenfrohe, sondern etwas, wenn jemand unterdrückt ist, wie das aus ihm rausströmt, weil er nicht anders kann. Und das fand ich immer, hat mich immer abgeholt.
Ja, hast du irgendwie in den anderen Elementen mal versucht, so Schritte zu machen?
Also ja, auf jeden Fall. Also ich war immer, ich habe ja später auch Grafikdesign studiert. Und der erste Schritt in Richtung Grafikdesign, womit ich dann nachher mein Geld verdient habe, war eigentlich Graffiti. So.
Ja.
In der Stadt rumlaufen, nachts raus, bei den Eltern aus der Garage raus, weil das die leiseste Tür ist, keine Ahnung warum. Und dann halt zu sprühen und Sprühdosen gab es nicht in einem coolen Laden, sondern du musst die bei Obi klauen und keine Ahnung.
Das heißt richtig du's, Hip-Hop-Du's gepaid an der Stelle, ne?
Absolut, das war so. Also du hast, in meinem Fall war das eher so, ich habe eher da in solchen Sachen den Kick gesehen, als in irgendwie Saufen und Kiffen. Mhm. Für mich war so, ey, was kann ich machen, obwohl ich es nicht darf? Und das fand ich immer cool. So.
Ich finde es ganz interessant, dass du selber auch beschreibst, dass daraus dann der nächste Job des Grafikdesigners entstanden ist. Hast du in jungen Jahren gemerkt, dass du Identität durch Rap oder dann durch Hip-Hop-Kultur auch in deinem kleinen Umfeld, im Freundeskreis quasi erarbeiten konntest?
Also ich glaube, Hip-Hop hat uns eigentlich da im Freundeskreis so zusammen. Also das ist eine Sache, die wir alle gemeinsam hatten, dass wir das so gefühlt haben. Und das kann man sich jetzt momentan nicht mehr so gut vorstellen. Aber ich war halt tatsächlich in der Schule der einzige Ausländer, der einzige mit sehr weiten Hosen, der diesen Film gefahren ist, während die anderen so Nirvana-mäßig unterwegs waren. Und dann bist du der Einzige, der komisch mit Jordans und Baggy und keine Ahnung mit Marken rumläuft, die keiner kennt. Also ich hatte ehrlich gesagt am Anfang gar keine Marken, sondern ich hatte Hosen bei C&A in zu groß geholt, sowas.
Safe. Auch das fühle ich.
Ja. Also viele Leute sagen, das ist vielleicht, heute wäre das vielleicht, du klaust die Kultur, obwohl du Araber bist oder Kenneck bist. Spiegelst du eine afroamerikanische Kultur? Heute wäre das irgendwie komisch, weil es schon sehr viel Kenneck-Kultur in Deutschland gibt. Aber damals gab es halt entweder du bist sehr deutsch oder du bist Hip-Hop.
Mhm.
Das war irgendwie, du musstest nicht schwarz sein, damit es so, diese Kulturklauerei ist, darum ging es nicht. Es ging einfach nur darum, hier habe ich Leute, die so denken wie ich und hier kann ich mich sehr mit identifizieren. Also, das ist schwer zu erklären, weil der Schwarze in Amerika hatte natürlich es sehr viel schwerer als ein Kenneck in Deutschland. Keine Frage. Aber du kannst dich damit irgendwo mehr identifizieren als mit Nirvana und Harald. Also in meinem Fall war das so.
Ich glaube, das ist ein ganz logischer Effekt aus dieser Zeit, weil es halt eine neue Kultur war, ein ganzer Lifestyle, der sich natürlich auch anders angefühlt hat. Und diese Abgrenzung, die du beschreibst, dass du der Einzige bist, der aussieht wie, davon gab es ja in ganz Deutschland überall verstreut Menschen, die genau das Gleiche gespürt haben, was ihnen wiederum ein Einigungsgefühl gegeben hat, wenn man wieder auf Gleichgesinnte getroffen ist. Und ich glaube, dann war Kultur und auch der Lifestyle selber wahrscheinlich viel mehr der Dresscode, der dich abgegrenzt hat von dem, mit dem du nichts zu tun haben wolltest.
Ja, also es ist auch nachher, wie du redest und wie du dich verhältst, wie du gestikulierst. Der Marc Ecko, der Gründer von Ecko, der hat das irgendwann mal, ich glaube bei euch in der Zeitschrift hat er das mal gesagt, dass der gesagt hat, guck mal alleine, wie du deine Unterschrift machst.
Mhm, genau.
Sieht wahrscheinlich aus wie ein Tag. Höchstwahrscheinlich sieht deine Unterschrift, die du bei jedem Vertrag, den du machst, Mietvertrag, Handyvertrag, es ist wahrscheinlich hast du damals deinen Tag geübt und dann wurde das deine Unterschrift.
Ja, genau.
Und das habe ich total gefühlt, weil da merkst du so, wie diese Hip-Hop-Kultur, die du jetzt verklärt auch anguckst, weil es lange her ist, wie die dich schon mitgeprägt hat bis heute. Meine Unterschrift ist voll das Tag. Voll.
Ja, aber ist damit ein schönes Relikt aus der Zeit. War es denn aber eigentlich irgendwann auch mal zwischendurch peinlich, Rap zu hören für dich?
Nee, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich immer eher andersrum.
Ja?
Also wenn ich dann irgendwie mal ausgeufert bin und dann irgendwas anderes gehört habe und mich dafür dann interessiert habe, dann war es eigentlich eher andersrum. So, dass man sagt, hey, wir hören noch alle Rap.
Was geht? Ah, das heißt andersrum, du hast schnell zu den Coolen gehört auf dem Schulhof quasi.
Ich glaube, ich hatte nie ein Problem mit Beliebtheit oder so.
Aha.
Also wenn ich sage, ich war der einzige Ausländer, auf der Schule war das nicht das Problem mit den anderen Mitschülern. Das Problem war wirklich mit den Lehrern. Da mit Schülern und so weiter, das war immer alles cool. So. Aber genau, also mit Beliebtheit hatte ich nie ein großes Problem, Gott sei Dank.
Die Jugend ist ja so sehr prägend, wenn es dann um den musikalischen Geschmack geht und damit dann auch vielleicht um alles, was rund um Hip-Hop-Kultur damals quasi allgegenwärtig war. Kannst du beschreiben, wie intensiv diese Liebe für dich war? Also hast du irgendwie jeden Tag Hip-Hop gelebt oder war es nur quasi ein Soundtrack, der auf dem Tape-Deck mit rumgelaufen ist, im Zweifel auch beim Basketball?
Also Hip-Hop gelebt in dem Sinne, dass das irgendwie, also du wusstest auf jeden Fall, der steht für Rap und keine Ahnung, das wusstest du schon bei mir. Auch nichts anderes, auch so ganz. Ich höre nichts anderes, das ist voll mein Ding und der Lifestyle, aber ich habe jetzt das nicht unbedingt gelebt im Sinne von Breaken oder so. Graffiti war das Einzige, weil ich schon immer zeichnen konnte und das immer gemacht habe und das mich auch extrem interessiert hat und ich da wirklich die ganze Stadt voll getaggt habe, aber großartig gelebt. Sagen wir es mal so, ich komme aus einem sehr strengen Haushalt, wo Musik verboten war.
Ah, krass.
Ja, also das heißt, wenn ich Musik gehört habe, musste ich gucken, wie ich das mache. Und das war so voll die Flucht. Also das war wie so ein Batcave. Ich kann da sein, wer ich bin. Und das war immer Basketball und Musik. Da musste ich nicht auf meine Eltern hören. Ich konnte einfach mal meine Jugend genießen in der Form. Das war jugendlich sein für mich, war Hip-Hop, also dieses Hip-Hop-Lifestyle-Ding plus Basketball. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe eigentlich nur Basketball gespielt, Musik gehört, kiffen, saufen, auf Partys gehen. Das war alles nicht mein Film.
Das ist krass. Rap-Musik und also der Hip-Hop-Kultur im Ganzen hat ja eigentlich relativ früh in seinen Wurzeln auch gehabt, und das gilt egal, in welchem Genre, Subgenre man von Hip-Hop unterwegs ist, dass du hast, zeig, was du kannst und dann kriegst du Respekt.
Richtig, ja.
Das ist ja wahrscheinlich etwas, womit man dann deinen Weg, den du karrieremäßig gegangen bist, wahrscheinlich auch beschreiben kann, oder?
Also da ist wirklich, dass das für mich sehr wichtig war, wer ich bin oder welchen Rang ich habe, das hat mir Basketball gegeben.
Ah, krass. Also,
das war für mich, ich habe gemerkt, dass ich so ein paar Profiliersachen nicht habe wie andere, aber dann habe ich auch gemerkt, ah ja, du warst ja sehr, sehr sportlich und konntest dich da hocharbeiten und hattest da auch so dein Level, was nice war. Deswegen musste ich andere Sachen Ich hatte, also es war jetzt nicht, dass ich so gut erzogen bin und deswegen mache ich das nicht und das nicht, sondern ich habe dieses Ego-Politur habe ich schon im Sport abgeholt und deswegen musste ich dann nicht das und das und das machen, sondern die Coolness war da schon, ich war immer davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist und ich
dass du cool bist.
Ja, wenn du jung bist, dann sagst du, ja, okay, also ich habe nichts weiter gebraucht außer Basketball und Musik, ehrlich gesagt.
Hand aufs Herz, wie hat sich dein erster Rap angehört, den du selber auf Tape aufgenommen hast?
Whack. Also es war das Peinlichste und ich habe es auch direkt gelöscht. Ich weiß noch, das war Sound Edit für die ganzen Nerds da draußen. Sound Edit, das ist auch jetzt das Adobe Audition. Das ist nachher.
Ja.
Jedenfalls, das hieß damals Sound Edit und es war so Offbeat und ich habe es niemandem gezeigt. Es war so schlimm.
Hast du damals auch gemerkt, okay, Rap-Karriere wird es nicht für dich?
Ja, direkt gemerkt, direkt eingesehen. Und eigentlich die Leute, ah doch, zwei Leuten habe ich es gezeigt, meinen älteren Bruder, Fehler, dass ich das gemacht habe, und einen sehr guten Freund, einen sehr guten Freund, der Tim heißt. Und beide müsste ich eigentlich umbringen für dieses Wissen.
Ja, okay.
Was nicht mehr geht. Aber ich würde es sehr gerne, also falls ihr das gerade hört, ich würde euch sehr gerne umbringen. Nee, aber so, die wissen zu viel.
Ja, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Aber du hast ja trotzdem, guck mal, beruflich dann einen Weg gewählt, der eigentlich nichts mit Rap zu tun hat. Du hast gesagt, Grafikdesign und dann auch damit dein erstes Geld verdienen. Bekannt und berühmt geworden bist du und ihr ja mit Rebel Comedy. Das, was ja quasi schon so ein bisschen mit den Mitteln von dem, was Hip-Hop zu der Zeit auch war, schon auch gespielt hat und sie auch mit aufgenommen hat. Das heißt, es ist alles voll mit Hip-Hop, oder? Was mit Rebel Comedy zu tun hat.
Absolut. Wir sind Babak, ich und damals auch Baneister direkt. Von Anfang an haben wir das Ding ja geformt.
Ja.
Und ich glaube, es ist nicht so absichtlich, sondern es ist so, weil wir alles, was wir stylisch machen, wird geprägt sein von Rap, von Hip-Hop. Und gerade in der Zeit, ich war Ende 20, ich war so 26, 27, als wir damit angefangen haben und das so gestylt haben und gesagt, ey, das wäre doch cool. Du musst dir vorstellen, die Leute verstehen das nicht. Damals gab es noch nicht Rebel Comedy. Wir sind beim Punkt Null und das, was es gab, war Def Comedy Jam. Da war ein DJ, Kid Capri, da waren Comedians und da war ein Moderator. Und wir so, boah, das hat uns so abgeholt. Warum geht sowas nicht auf Deutsch? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es dann selber. Aber ist egal, was wir gemacht hätten. Hätten wir einen Schuh gemacht, hätten wir einen Kaffeeladen aufgemacht, alles wäre Hip-Hop. Weil das für uns der Maßstab davon ist, wie ist etwas cool, wie ist etwas am Zahn der Zeit mit unserem Zeitgeist. Wir hätten es nicht orientalisch machen können, wie man vielleicht platt sagen würde, die Kennex machen jetzt eine Sache orientalisch. Das ist für uns nicht der Maßstab gewesen von unserer Popkultur. Oder wenn wir etwas geil machen wollen, wollen wir etwas geil machen. Und da ist natürlich das, was wir gelebt haben und unsere Jugend. Und das ist halt Rap. Also, ich muss mir vorstellen, Rebel Comedy war nie ohne Musik. Wir haben immer einen DJ. Wir haben eine Stunde bei Einlass haben wir einen DJ. Wir haben in der Pause einen DJ. Wir haben danach noch eine Party. Also manchmal gab es dann auch Partys oder der DJ legt noch eine Stunde auf. Was da in die Playlist kommt, ist ein Riesenthema vor jeder Tour. welchen Musiker wir einladen. Wir hatten immer Musiker dabei, von Afrop bis Curse bis Megalo. So viele andere auch noch, die ich jetzt leider vergesse, sorry. Also Musik und Rap und Deutschrap war immer Bestandteil von, auch in den, also inhaltlich auch, ob ich jetzt irgendetwas über Massiv sage oder ob Baneister sehr lange über Deutschrap redet. Es ist halt nicht künstlich, sondern es ist einfach, wie wir sind und wir müssten das aktiv ausblenden. Hip-Hop müssten wir aktiv wegmachen.
Ist es für dich ein schönes Gefühl zu wissen, dass Rap dann ja doch ein bisschen Teil deines Berufslebens geworden ist? Also das, was du quasi als kleiner Junge kennengelernt hast, wo Feuer entfacht wurde?
Es ist sehr cool, dass ich die Möglichkeit habe, da mich noch weiter auszuleben und das nicht aktiv ausblenden zu müssen, weil das Leben habe ich ja auch gelebt. Ich habe Grafikdesign studiert, meine Diplomarbeit war Rebel Comedy, aber es war so ein Traum. Dann ging es aber trotzdem in den nächsten Job, was eine Agentur ist natürlich. Und nebenbei lief dann die ganze Zeit Rebel Comedy. Einmal im Jahr gab es eine Show, wie kriegt man die organisiert, bla bla bla. Aber eigentlich war es die ganze Zeit Agenturleben. Das heißt, ich habe schon das gemacht, was ich am liebsten mache. Und trotzdem hat das nicht genügt. Weißt? Trotzdem war das so, ich kann mich nicht ganz ausleben. Mhm. Weißt? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit Witze machen. Ich kann jetzt nicht hier meine Musik laufen lassen. Ich kann jetzt nicht Albumcover designen zum Beispiel oder so. Das heißt, da jetzt irgendwie Rebel Comedy zu haben und sich Hip-Hop-mäßig auch auszutoben, ist natürlich Hammer.
Du bist auf Bühnen unterwegs. Hast du andersrum auch früher viele Konzerte geguckt oder die Möglichkeit gehabt, Künstlern zuzugucken? Nee?
Gar nicht. Also das war, wie gesagt, du musstest bei uns zu Hause immer sagen, wann bist du zurück?
Das darf nichts mit Musik zu tun haben.
Und ey, wenn du dahin gehst, dann sind da voll viele Frauen, da gibt's Alkohol und dann, das ist nicht gut, wir sind Muslime, bla bla bla. Shit. Wie soll ich jetzt dahin? Und dann gab es schon Tricks, wie man auf irgendein Konzert geht und dann kommt man zurück und dann sagt man, man war im Kino. Und sagt dein Vater, im Kino wird nicht geraucht. Wo warst du? Oh shit. Das war einmal, weil ich Torch angucken in Aachen. Ja. Das ist lange her. Also kam Blauer Samt gerade raus, da war in Aachen. Aber sonst, Konzerte ist später bei mir erst gekommen, dadurch, dass ich sehr viele Musiker dann auch kennengelernt habe oder alte Helden. Auf einmal chillst du mit Curse.
Ja.
Und der ist Fan von Rebel und du sagst so, hä? Ich habe 3 CDs von dir zu Hause und ja, und später dann diese Connection mit Musik.
Ist ja aber auch ein schönes Feld, das so zusammenzubringen. Cool, so. Aber, ja. Aber eigentlich ist doch dann das, was der Rapper macht auf der Bühne, die Performance-Art, die Möglichkeit, ein Publikum zu begeistern, ja dann auch recht nah an dem, was man auf Comedy-Bühnen machen muss eigentlich, oder? Oder siehst du da keine Parallelen?
Ja, doch, es sind sehr viele Parallelen da. Also der Musiker zwischen seinen Tracks macht ja manchmal einen Witz.
Ja.
Und macht ihn vielleicht zum 10. Mal, wer weiß.
In jeder Stadt.
Ja, wir haben auch Jokes, die wir zum 100. und 1000. Mal machen.
Ja.
Und ja, und bei uns ist, bei Rebel war es auch so, zwischen den zwei Comedians kommt ein Musiker. Also das ist so ein Bindeglied von diesen beiden Künsten und mit dem Wort arbeiten. Aber beim Live-Ding ist es auch, wie kannst du die Leute davon abhalten, dass die gleich aufs Handy gucken. Es ist so wie eine Mission. Und nee, die müssen bei mir bleiben. Und nee, die müssen mir weiter zuhören. Die müssen den Anfang von dem Joke richtig kapieren. Und dann ist Anfang vom Joke, wie du es aufbaust, ist wie das Intro bei dem Beat. Wann kommt die erste Kick, weißt du? Und das ist im Prinzip, es ist wie Punchlines, aber auch inhaltlich. Sehr viele Rapper sind sehr unterhaltsam, wenn sehr viele Punchlines drin sind. Und das ist alles super ähnlich, auch vom Handwerk her. Und du lernst dann auch die Leute wirklich schätzen wie einen Sammy oder so, wo du sagst, was für ein Tier, weil du ansatzweise weißt, was es bedeutet an Anspannung, Adrenalin und so viele Leute gucken dir gerade zu bei dem Shit, den du machst und du darfst dich nicht verhaspeln. Das macht alles kaputt, wenn du auch nur einmal irgendetwas falsch ausdrückst oder betonst und dann ist alles im Arsch. Also du lernst wirklich die Leute schätzen und irgendwie ist es auch cool, dass wir alle auf einer Bühne stehen, das verbindet natürlich, das ist cool.
Ja, ich glaube, am Ende ist es das, was diese beiden Welten dann auch recht nahe zusammenbringt und vor allen Dingen durch die Arbeit von Rebel Comedy, sie so in meiner Wahrnehmung einfach sehr nah beieinander waren. Ich meine, schließlich haben wir dann ja auch irgendwann mal bei Backspin TV euch recht früh ja mal besucht und stimmt, begleitet ja. Und ich bin ja ehrlicherweise immer noch ein erstmal Dankeschön für die Möglichkeit. Eigentlich muss ich ja noch mal ein Stand-Up-Programm bei euch machen.
Stimmt, eigentlich musst du noch mal deliveren.
Ja, aber ich bin, glaube ich, nicht der Typ dafür, ehrlicherweise. Es würde einfach unangenehm enden. Also so oder ja, so.
Ist Übungssache.
Ja, genau. Bei mir wäre es ja ein One-Shot, das ist ja sehr peinlich, glaube ich. Ich glaube, ich würde mich nur blamieren. Ich muss versuchen, meine Brücke zu bauen. Die ist gar nicht so einfach so. Aber guck mal, Musik ist etwas, was du beschrieben hast, was dich da dann ja auch immer begleitet hat. Gibt es eigentlich dieses eine Album in deinem Leben, das so quasi das Album ist, das dein Leben am meisten begleitet hat, das dir am wichtigsten war? Ich liebe diese Frage.
Sehr viele immer. Eigentlich.
Ja, ich liebe die. Ich könnte sie übrigens nicht beantworten, diese Frage. Aber sie ist so
es ist wichtig so für Spektrum. Den Fluss hier. Es ist Illmatic.
Sag auch gerne ein paar mehr, wenn du ein paar auf.
Also Like Water for Chocolate von Common und Blackstar. Bei den dreien müsste ich mich
Nas, Illmatic.
Nasenmatic, Blackstar und Like Water for Chocolate von Common.
Ja, stark. Aber es ist eine gute Zeit und man merkt auch auf jeden Fall, wie du geprägt warst zu der Zeit. Ist es etwas, was du bis heute auch immer noch hörst? Oder hast du über die Jahre versucht, immer am Zeitgeist von Rap und von dem, was da passiert, dran zu bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird ein theoretischerer Genuss, finde ich. Also es ist so, ja, ich verstehe, warum die Jungs das jetzt feiern. Ne? Aber ich fühle da aber jetzt gerade nichts. Aber ich verstehe, warum das gefühlt wird, was bei diesem neuen Künstler gefühlt wird. Ich verstehe das.
Ja.
Dann kommt aber OG Kimo, wo es nicht mehr theoretisch ist für einen so alten Sack wie mir, so dass ich sage, es ist theoretisch, bla bla bla. Nein, du fühlst einfach.
Weißt du? Aber es ist doch auch ein schönes Gefühl, oder? Dass es immer wieder, cool. Auch so nach 20, 25 Jahren, immer wieder Künstler gibt, die dich im gleichen Herzen treffen.
Richtig. Also da, du bist auch irgendwo als Fan, dann sagst, ah, wieder kein Album, ah, es gibt keine Geschenke für mich unter dem Weihnachtsbaum, so, weißt du? Mhm. Ah, schön, dass ihr eure Geschenke bekommt. Ah, schön, dass da jetzt eine Welle ist. Ah, schön. Ah, mein Zug ist abgefahren. Dann kommt ein OG Kimo und dann sagst, ah, weißt du? Dann so jemand hat auch immer an mich gedacht. Und das, es ist cool, aber das andere kann ich nicht kritisieren. Also ich kann es nicht haten. Das kann ich einfach nicht. So, ich habe ja die alten Alben noch, die kann ich ja noch tausendmal hören, ist kein Problem. Aber es landet nicht in meiner Playlist. So. Das ist mir zu anstrengend teilweise und zu dumm.
Ja. Ja, sind das auch alles Gründe? Hat Rap dich irgendwann mal verloren zwischen den über die Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Es gab viele Momente, wo Rap mich verloren hat. Ist auch gut so. Ist auch nicht schlimm, aber ja klar, also ich glaube, es ist auch okay so, weil es gibt ja da kein Eigentum oder so, also ich habe ja keine Ansprüche, ich stelle ja keine Ansprüche, dass Rap mir immer genügen sollte zu jeder Lebensphase und ich will auch jetzt nicht, ich freue mich immer wieder auf ein Jay-Z-Album, aber das letzte war auch sehr, sehr nice, aber ich weiß auch immer, wie fragil das ist, dass der das nochmal hinbekommt bei dem nächsten Album, ich weiß, er muss es auch nicht schaffen. So.
Ich finde, er ist einer der wenigen, die es schaffen, auch mit 444 mal ein Album zu machen. Das klingt wie ein Rap-Album vom 50-Jährigen und nicht wie ein Rap-Album vom 50-Jährigen, der wieder klingen möchte wie ein 30-Jähriger.
Ja, das kann schnell peinlich werden.
Ja.
Und sich immer wieder selber neu zu erfinden, ist eine coole Challenge. Und entweder du nimmst es so sportlich und entwickelst dich weiter wie ein Jay-Z, oder du machst, und unzählige andere Beispiele gibt es für die, die es nicht hinbekommen, wo man so sagt, ja, du musst dich auch dahin entwickeln, dann warte da halt noch 2 Jahre, bis das nächste Album kommt und mach in der Zwischenzeit eine Entwicklung durch, damit das nächste Album geil wird. Aber ja, also wieder neu erfinden ist, glaube ich, nicht nur in Rap ein Problem, sondern bei uns allen, wenn wir auf irgendwas hängen bleiben. Deswegen ist das so, ist das eigentlich ganz cool. Wenn irgendjemand sich immer wieder neu erfindet, ist eine coole Inspiration auf jeden Fall. Jay-Z immer wieder.
Ja, gibt es denn eigentlich weil wir auch viel von amerikanischen Künstlern reden, auch in der neuen deutschen Zeit, mal abgesehen von OG Kimo, Leute, die dich beeindrucken? Oder also kriegst du diese ganzen Superstars mit und hörst du dir die Sachen an und beeindruckt dich auch irgendeiner der Generationen, die dann in den 2010ern vielleicht gekommen sind, auch mit ihren Inhalten?
Das ist geil, vom Soundbild.
Ist geil, wie du erstmal drüber nachdenken musst.
Ich muss überlegen, weil ich möchte nicht im Nachhinein, kennst du das, du wirst interviewt und im Nachhinein, hätte ich bloß das gesagt. Mhm. Aber dann fällt es dir im Nachhinein auf Toilette oder im Auto ein, weil du dir einfach nicht Zeit gelassen hast. Aber du kannst hier einfach, deine Jungs können ja schneiden.
Wir lassen One Take es laufen. Inklusive der Denkpausen.
Also was ich cool finde, also noch, um nochmal bei den Alten zu bleiben, ist, dass das neue Max Herre Album, dass es das ist, was ich wollte.
Ja, krass.
Das davor nicht.
Ja.
Das davor nicht. Irgendwann hat er mich verloren. Und das neue, das aktuelle ist dann wieder so, dass ich sage, ah, boah, cool. Also, das ist ein rundes Ding. Es hat so einen schönen Geschmack die ganze Zeit. Es hat eine coole Atmosphäre. Und das werde ich auf jeden Fall in meinem Leben noch sehr häufig hören, das Album.
Ja, es ist sehr schön gesehen. Auch bei ihm, finde ich, ist es so, dass er es geschafft hat, ein erwachsenes Album zu machen.
Genau, und es gab auch ein paar Fails zwischendurch und die mussten sein, damit dieses Album jetzt kommt. Das ist cool. muss man, also man muss irgendwie die ganze Zeit bei seinen Helden dranbleiben und gnädig bleiben, so. Man muss das väterliche betrachten. Nein,
aber kriegst du sowas wie Shindy, Apache, auch von mir aus so 187 Straßenbande, Raff, kriegst du sowas mit und fühlst du das?
Da ist wieder das Nachempfinden, dass jemand gefühlt wird, mit gehöriger Portion Empathie, dass ich verstehen kann, warum er gefühlt wird. Aber er schafft es natürlich nicht in meine Playlist. Manchmal passt aber ein Shindy-Lied gerade voll gut in diesen, in diese Fahrt, in diese Autofahrt nach da und dahin.
Ja.
Passt es gerade voll geil. Und du hast gerade ein Auto gemietet, was eine coole Anlage hat. Da muss ein Shindy-Beat her. So, weißt du? Dann, das fühle ich dann total. Aber sobald es zu jung ist, auch vom Soundteppich, den du da hörst, dann bin ich da raus. Weil dann ist der Inhalt nur der Style, der aktuelle Style ist nur das, was dich mitträgt in diesem Lied und dann bist du raus. Aber so etwas, was so durchgestylt ist wie ein Shindy-Produkt von Cover, also ich bin ja halt auch ein Designer und dann muss irgendwie, alles muss mich abholen.
Ja.
Aber soundtechnisch hat mich das Letzte, was mich beeindruckt hat, ist die Playlist von A zum J.
Spannend.
Das finde ich, weil ich auch riesen Kanye-Fan bin. Tour und A zum J sind so Sachen, wo ich sage, boah, Wahnsinn. Also richtig geil. Ja, richtig Hammer.
Da spricht auch musikalische Vielfalt. Wie würdest du im Moment deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
Hey, goldene Hochzeit.
Okay. Und was ist Rap für dich heute?
Rap für mich heute ist Rap für mich heute ist immer noch so eine gönne ich mir, wenn ich alleine bin. Also es ist immer noch, es ist schöne Delikatesse nur für mich.
Ja, ich wollte gerade, dass die,
weißt du?
Die Metapher mit der guten Flasche Wein, ich trinke keinen Alkohol, aber die gute, die so ein
bisschen. Ja, aber das mein Wein. So, das mein Wein. Ja. Weißt du? Das ist so mein Ding und ich genieße es wirklich sehr. Und ich bin auch ein Typ, vom Typ Mensch bin ich so, dass ich eher Lyrics, das mich immer sehr geprägt hat, auch später im Schreiben für Stand-Up, ich schreibe auch sehr Punchline oder sehr. Ich warte immer auf den nächsten Geistesblitz, sagen wir es mal so. Und das ist etwas, was mich auch beeindruckt bei einem Rapper. Wie ist er darauf gekommen? Ja, also wie ist er auf diesen Vergleich gekommen? Wie ist er auf dieses Bild gekommen? Wie ist er auf diese Thematik gekommen? Das ist etwas, wo jetzt vielleicht andere Leute, die andere Musikrichtungen hören, in ihrer Jugend nicht die ganze Zeit so etwas geliefert bekommen. Ja, also bei bestimmten Musikrichtungen kriegst du nicht die ganze Zeit jemanden, der 10.000 Mal über den nächsten Reim nachdenkt oder der so gut mit einem so einem Style oder mit einem Flow umgehen kann. Oder und das ist etwas, was mich natürlich im Schreiben sehr geprägt hat, was Stand-Up-Comedy angeht. Wenn jemand von mir Vierecke kennt, der wird diesen Rhythmus hören, der wie bei einem A Cappella ist.
Krass, ja.
Oder bei vielen Sachen hörst du einen Rhythmus wie bei einem A Cappella. Bei mir und bei Banaisa ist das so, dass du ta-ta-ta-ta-ta-ta irgendetwas hörst, was jemand, der von Rap nicht geprägt wurde, er wird Comedy anders schreiben. Weißt du, er wird langsamer schreiben. Er wird gar nicht so darauf achten, ey, wenn du genau darauf achtest, da sind zwei Reime in diesem Bit. Weißt du? Und na, so einfach drin, damit das stilistisch sauber ist oder harmonisch ist. Und du achtest halt drauf, wenn du von Rappern geprägt wurdest, die sehr geil und lyrisch schreiben. Und das ist für mich wichtiger als der Style. Wie lyrisch ist das so? Tour ist da auch ein Riesenbeispiel.
Ja,
also
krass.
Das letzte Tour-Album ist, also das fand ich auch sehr, sehr stark. Dendemann-Album natürlich auch. Und wie gesagt, also um beim Thema Wein zu bleiben und ich gönne mir, was ist Rap für mich? Rap ist für dieser Nachtisch, den ich alleine im Café esse. Ohne mir ist egal. Ich gönne mir das, wenn ich im Auto rumfahre und ich höre ein Lied, sind die Fenster zu. Das ist mein Lied. Ich höre das jetzt.
Ja, aber es beschreibt es sehr, sehr schön, wirklich. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich fühle das auch voll, dass ich immer gerade in letzter Zeit auch mal wieder Situationen habe, wo ich diesen guten Nachtisch quasi, bei mir ist ja auch kein Wein, den Nachtisch dann zelebriere.
Ja. Ja.
Kleiner Huster, entschuldige. Aber zum Schluss habe ich noch drei Rubriken, die ich gerne mit dir durchgehen möchte, die das Ganze abrunden. Das erste ist, da geht es um Persönlichkeiten, wo du sie ein bisschen beschreiben sollst. Und ich versuche dir Namen mal zuzuwerfen und dann musst du mir mal sagen, was du von denen hältst.
Okay, aber also nicht zu neue Sachen.
Nee, lass dich überraschen. Was denkst du über Jay-Z?
Jay-Z, immer wieder spannend, kann sich immer wieder neu erfinden. Und für mich ein Rätsel, wie er es schafft, den Anschluss immer wieder zu finden und nicht zu verlieren. Also crazy.
Ein absolutes Genie eigentlich.
Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie er es schafft, aber normalerweise hat er alle nötigen Zutaten, um absolut abzudriften und nicht mehr auf dieser Welt zu sein, geschweige denn zu wissen, was noch Street Cred ist und keine Ahnung was und nicht peinlich sein. Also er hat eigentlich alle Fallen in seinem Leben, um peinlich zu sein. Aber viel Geld, keine Ahnung, aber es ist immer noch richtig Hip-Hop. Ich weiß nicht, wie es geht.
Oh, entschuldige.
Kein Problem.
Ich habe gerade ein kleines Kratzen im Hals, keine Ahnung warum. Oh, entschuldige. Ja, easy. Kennst du das, wenn das Kratzen kommt und dann die Tränen schon kommen, weil ich nicht keinen laut machen will? Ich muss mal schnell hier was aufmachen, damit ich mir nicht gleich hier...
Oh. Kennst du das auch, wenn du den Huster auch so wegdrückst
ja,
und
ja.
denkst, ja, ich bin jetzt im Restaurant, aber er wird immer schlimmer?
Ja, ja, genau das war so gerade. Ja. Es gibt eine Stelle, die ist so gereizt gerade. Mal gucken, falls ich ein bisschen Kakao schlürfe, nicht wundern, das hilft vielleicht.
Alles gut.
Ich gehe wieder rein. Der nächste Name, den versuche ich mal so ein bisschen auch dem, was du bisher gesagt hast, anzupassen. Was denkst du über Max Herre?
Max Herre, Künstler. Also ich halte ihn für einen Musiker, einen Künstler, jemanden, der mit Konzept arbeitet und dir nur etwas liefert, wenn es perfekt ist. Ich kann mir vorstellen, dass er ein Perfektionist ist. In vielen Bereichen, nicht in allen. Und so Musiker, glaube ich, würde es richtig treffen. Für mich ist es ein respektabler Musiker, wo ich mir sage, ich will den gar nicht persönlich kennenlernen, ich will einfach nur seine Musik genießen. Also so, das ist cool.
Wir testen dich mal ein bisschen ab, inwiefern du in der Neuzeit dann doch nochmal auf so Sachen gehört hast. Aber das ist jetzt der einfachste Schurstart, den man heute nehmen kann. Was denkst du über Drake?
Drake gibt es auch schon lange, Nico, falls du es nicht.
Ja, ja.
Also, falls
ja,
du es am Ding.
Aber es ist umso schöner, dass du es auch fühlst, offensichtlich.
Da sehe ich tatsächlich so, ist kurz davor, peinlich zu werden. Der läuft ein bisschen Gefahr demnächst. Also, da bin ich gespannt, wann er sich neu erfindet.
Du hast keine Lust auf den Toosie Slide?
Nein, genau diese zwei Sachen, die auf TikTok abgezielt sind, da verlierst du mich gerne. Gut und gerne. Aber viele Sachen, also da ist immer wieder cool, was das für Beats sind, die mit so wenig auskommen, aber trotzdem sehr viel Atmo rüberbringen. Aber ich bin schon sehr, sehr satt gehört von Drake.
Testen wir mal, wie es in Deutschland abläuft. Wen nehmen wir denn da mal? Ach, wir hatten kurz über ihn gesprochen. Was denkst du über Shindy?
Shindy schiebt Filme. Shindy soll wirklich auf dem Teppich bleiben, aber sehr stilsicher. Also für mich ist Shindy, wenn ein Wort, dann ist es stilsicher und direkt nach Drake kommt Shindy. Also nicht so viele Filme schieben, komm mal klar. So. Nicht so viele Filme schieben, also. Genau.
Finde ich sehr gut. Und apropos Filme schieben, nehmen wir den letzten. Was denkst du über Kanye West?
Kanye West ist mein Lieblingskünstler. Also wahrscheinlich meine Nummer eins ist für mich Kanye West. Überhaupt.
Krass.
Also, ja.
Warum? Offensichtlich nicht wegen der Kappe, die er trägt.
Nein, also wegen diesen Verirrungen im Schädel natürlich nicht. Nicht wegen diesen psychischen Sachen. Aber... Warte, ich wiederhole das nochmal und mach den Browser. Vielleicht ist das gerade rübergekommen. Ich wiederhole mal die Antwort hier.
Mhm.
Jetzt habe ich dich verloren, Bruder. Also, wo bist du? Ich finde dich nicht mehr. Siehst du mich noch?
Ja, ich sehe dich noch.
Siehst du, wie ich dich suche und nicht
finde?
ist lustig, oder? Zurück zum Meeting, da ist es. Kanye West ist für mich, er ist natürlich jetzt, die, wie sage ich, ich halte ihn für den krassesten Künstler, was seine Kunst angeht, und was seine Reflexion angeht und was die letzten, das letzte Album ist jetzt nicht so crazy, ist jetzt nicht so heftig, aber was ist das für ein Turn, bitte? Also, was? Und mit diesem Turn auf einmal aus dem Minus von 50 Millionen rauszukommen und auf einmal also Milliardär werden und die letzten Interviews, alle langen Interviews von ihm sind sehr, sind für mich wie Questlove-Interviews, wo ich danach rauskomme und sage, boah, ey, endlich mal neue Blicke, auch wenn ich vielleicht nicht so viel damit anfangen kann oder umsetzen kann in meinem Leben. Aber die sind immer so, ey, da denkt jemand so sehr, sehr frei. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem, in der Welt, in der er ist, wo jeder Move kritisch beäugt wird und so weiter, er ist immer wieder jemand, der sagt, ich mach's trotzdem. Ich mach, worauf ich Bock hab. Und das finde ich schon, abgesehen von Politik und von Craziness, darüber will ich gar nicht reden, aber so das Künstlerische immer wieder, immer wieder. Mhm. Also wer sich den Katalog anguckt, der hört keine Wiederholung. Vielleicht drei Alben, die ersten drei Alben, gibt's vielleicht ein paar so Samples, wo du sagst, ja, schon wieder so ein Sample, aber sonst, also, meine Nummer eins auf jeden Fall.
Ja, spannend. Die zweite Kategorie sollte ich jetzt ein bisschen einordnen, damit wir ein Bild von dir machen können. Ja. Entweder oder fragen, du musst dich entscheiden. Deutschrap oder international?
International.
So mehr Gangster oder mehr Conscious?
Mehr Conscious.
Mehr so auf Party oder mehr so Kapuze?
Wie jetzt?
Also Party oder Kapuze hoch?
Nee, Kapuze hoch. Auch wenn es nicht, auch wenn ich das nicht machen würde, aber alles nur nicht Party.
Ja.
Party, du findest mich nicht auf der Party.
Mehr so Classic-Kram oder mehr so New Shit? Die kann ich mir schon selber beantworten.
Nee, also es ist, ich kann diese ganzen Classics auch nicht mehr unbedingt hören. Ich habe die durchgehört, aber in der Jugend haben die mich am meisten geprägt. Aber ich bin und bleibe sehr gespannt auf das Neueste. Also wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich den New Shit wählen, weil das andere habe ich schon durch.
Und mehr Mainstream oder Underground?
Das Coole ist an dem Mainstream, dass der so mutig ist, oft. Oder dass der Underground so groß ist. Deswegen ist Underground jetzt nicht so staubig und nicht diese Primo-Beats oder sowas. Das nicht. Also, aber ja, dann ist es der coole Underground. So. Ja. Doch.
Jetzt haben wir das, woraus Name Originals dich zeichnen kann. Mal gucken, was er draus macht. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet das ja jetzt schon gesehen haben, weil das Cover ist das, was er quasi aus diesen Antworten gemacht hat.
Ah, okay.
Ja, das ist der Charakter. Hier entsteht er an der Stelle. Und jetzt brauche ich zum Schluss noch drei Songs von dir für unsere Playlist.
Drei Songs von mir?
Ja.
Ich war nicht vorbereitet. Ich gehe mal kurz in mein East von Earl Sweatshirt. Von dem Album Feet of Clay.
Ja.
Was habe ich noch für dich, Bruder? Dann.
Ich mag auch die Stille des Suchens.
Siehst du in meinen Augen, ne? Wie's ja.
Aber sehr gut, du gehst eine Playlist durch. Das heißt, wir sind an der Quelle gerade.
Von Reezy Vibe. Reezy und Nintendo. Und was habe ich noch für dich, Bruder? Und Dr. Birds von Griselda.
Stark. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher so mit Mob Deep, Shook Ones und sowas.
Nein. Wie gesagt, das hat meine Jugend geprägt.
Aber jetzt ist gut.
Das hat meine Jugend geprägt und immer gespannt auf darauf, was Hip-Hop als nächstes mir bietet. Immer.
Danke, dass du dabei gewesen bist hier bei Was ist
sehr gerne.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, genau. Auf jeden Fall mir auch.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge und hört euch die alten an, denn sie sind auch ehrlich alle fast genauso spannend wie die mit Usus heute. Aber danke dir, mach's gut und wir sehen uns auf der nächsten Tour.
Bis dann, kommt vorbei, Rebel Comedy. Peace.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.